Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
Wie könnt ihr solchen Vorschlag erwägen über mich? Oder liest sich dein Siegesstolz alles vergessen? Denkst du nicht mehr daran, was du mir alles versprochen, als dich die Not bedrängte? Wo blieb denn, was du geschworen bei dem hikesischen Zeus? Wo blieb dein süßes Versprechen, das mich in schamloser Absicht und ungebührlich verlockte, Heimat und herrliches Haus und selbst die eigenen Eltern zu verlassen? Was mir doch alles das Höchste. Allein nun, fern, befahr ich das Meer mit der Eisvögel traurigen Scharen. Weil ich dir half in der Not, dass du mit den Stieren gefahrlos und mit den Erdgeborenen deine Kämpfe glücklich bestandest. Endlich nahmst du das Vlies, als alles ruchbar geworden, nur durch meine Verblendung. Wie häuft ich doch schmähliche Schande auf der Weiber Geschlecht. Drum sag ich, als Tochter, als Gattin, als deine Schwester begleite ich dich in die Lande von Hellas. Das bedenke nun alles und schütze mich. Nicht so alleine lass mich fern von dir bei Königen wandernd umherziehen. Rette mich, wie es auch sei und was wir rechtlich und heilig abgeschlossen, das bleibe auch fest bestehen. Und eher magst du mir mit dem Schwert jetzt mitten die Kehle durchschneiden, dass ich mir so den Lohn für die eigene Torheit verdiene.
Ich habe eine Ahnung. Ich weiß, es ist soweit. Bitte trinkt alle ein Heißgetränk, Kaltgetränk eurer Wahl. Ich habe eine Ahnung, worum es geht. Ehrlich gesagt kriege ich aber noch nicht den Zusammenhang mit einem historischen Verbrechen hin.
Es ist dieses Mal streng genommen auch nicht wirklich ein historisches Verbrechen. Aha. Aber es geht um Verbrechen und es ist historisch. Es ist allerdings natürlich eine Geschichte aus der griechischen Mythologie, aus einem Heldenepos und später einer Tragödie. Mhm.
Lass mich kurz mal mein Studienwissen aktivieren, denn zumindest in dieser Hinsicht würde ich hoffen, dass das Studium der klassischen Archäologie für irgendwas nutze war, außer natürlich sehr viel Spaß zu machen. Aber du sprachst von einem Vlies. Geht es um Jason und Medea?
So ist es. Es geht um Medea, tatsächlich hauptsächlich. Eine der faszinierendsten Gestalten der griechischen Mythologie, wie ich finde. Eine absolut ikonische Figur. Naja, im Moment kommt man ja so ein bisschen an der griechischen Mythologie nicht vorbei, ne? Das ist natürlich Christopher Nolans Odyssee geschuldet. Ich wollte aber nicht so völlig schamlos auf den Zug aufspringen und habe dann gedacht, ich nehme einfach meine liebste Figur aus der griechischen Mythologie, weil die tatsächlich auch sehr viel zu bieten hat, was Verbrechen angeht, um da mal so ein bisschen vorher zu spoilern. Und weil, naja, es ein griechisches Epos ist, beziehungsweise nachher eben auch noch eine Tragödie, die Geschichte ist ja relativ lang, werden wir zwei Folgen dafür brauchen. Ich habe eigentlich, lustigerweise, ursprünglich vorgehabt, sogar zwei verschiedene Damen in einer Folge zu behandeln. Also so kann es manchmal kommen, denn es ist einfach total wichtig für die Geschichte von Medea und für das, was später in der Tragödie Medea passiert und worüber wir dann beim nächsten Mal sprechen, vorher zu verstehen, woher diese Figur, diese Person kam. Also was ist die Geschichte, die hinführt zu dieser Tragödie? Und darum müssen wir uns vorher mal mit der Argonautika beschäftigen. Also ja, mit Jason und den Argonauten. Oder Medea und den Argonauten, wie ich auch so gern zu sagen pflege.
Oh ja, super.
Ja.
Also ich freue mich sehr. Ich möchte an der Stelle auch nochmal eine Lanze brechen. Nolan hast du schon erwähnt, der war ja inspiriert von der Odyssey-Übersetzung von Emily Wilson. Und die kann ich tatsächlich sehr empfehlen. Mhm. Also von daher vielleicht auch da einen Blick reinzuwerfen. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir an diesem Thema gelandet sind. Danke dir schon mal dafür.
Ja, genau. Also es gab ja sehr, sehr viele von euch, die sich Fälle aus dem antiken Griechenland gewünscht haben. Allen voran gehen Grüße raus an die liebe Katrin und Timo. Also ich hoffe, das entspricht so ein bisschen eurem Wunsch, weil es nicht so leicht ist, eine ganze Folge zu füllen mit realen Kriminalfällen aus der Antike, weil eben nicht so viel überliefert ist oder zumindest nicht aus verschiedenen Quellen. Und somit ist es fast immer ja dann so eine bisschen literaturlastige Folge. Also da geht es dann eben sehr um die Interpretation einer Quelle. Und so können wir uns dann ja auch direkt den Epen widmen, denn die natürlich verarbeiten ja Themen, die die Menschen jener Zeit beschäftigt haben. Also das kam ja nicht aus dem Nichts und nicht aus dem Nichts verändern sich ja diese Geschichten auch im Laufe der Zeit. und werden ja auch wieder kommentiert von den Zeitgenossen, die die konsumieren. Also zu jener Zeit in der Antike tatsächlich in Form von Aufführungen. Also die Menschen haben in der Regel nicht diese Stücke gelesen, sondern sie gesehen. Mhm. Und das muss man dabei natürlich auch immer im Hinterkopf behalten. Und was mir nochmal ganz wichtig ist, jetzt gerade in dieser ganzen Odyssee-Geschichte oder mit diesem Zusammenhang mit der Odyssee-Diskussion, die man ja überall mitbekommen hat, bitte, jede Person von euch da draußen darf sich in jeder Rolle in diesem Epos wiederfinden und wer auch immer ihr seid, fühlt euch frei, euch damit zu identifizieren oder nicht oder Personen aus eurem Leben. Denn kaum was ist da wirklich so frei wie eben diese griechische Mythologie. Die Zeit war einfach nicht so, wie wir sie heute häufig uns vorstellen. Und das fängt schon damit an, dass alle Frauenrollen in der griechischen Antike von Männern gespielt wurden. Also da war jede Menge Drag auf der Bühne. Und darum sollten wir vielleicht alle ein bisschen den Ball flach halten bei diversen Diskussionen. Ihr wisst schon, was ich meine. Es ist mir nur einmal wichtig, darauf den Hinweis zu geben, denn ja, das ist einfach ermüdend, diese Diskussion.
Ja, und vielleicht auch der Hinweis, weil ich es ins Spiel gebracht habe. Die Übersetzung von Wilson, die erste Frau ist, die eine solche Übersetzung angestrebt hat bzw. publiziert hat, gilt ja gemeinhin so ein bisschen als in Anführungsstrichen woke. Das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass sie halt die Übersetzungstendenzen, die männliche Übersetzer in den Jahrhunderten zuvor vollzogen haben, versucht hat, anders zu interpretieren und anders zu übersetzen tatsächlich. Also ich werde erstmal vorsichtig davon auszugehen, dass es sich hier um eine Minderung der Qualität der Übersetzung handelt, sondern vielleicht sogar eher, ohne dass ich jetzt des Altgriechischen in der Form mächtig bin, selbst Homer übersetzen zu können. Das muss ich dazu noch sagen.
Ja, ich auch nicht.
Ich würde das aber nur gerne bedenken an der Stelle, dass eigentlich das, was ich bisher auch von ihr gelesen und auch gesehen habe, auch was sie in Interviews dazu sagt, geht es ihr tatsächlich eher darum, dem Kern dieses Epos auf die Spur zu kommen. Und es geht ja hier auch ganz stark, wie du schon sagtest, um eine Form von Oral History, also um eine Tradition der mündlichen Überlieferung, ne? In einer Zeit, in der Schriftsprache gar nicht die Königsdisziplin war, sondern eigentlich vieles verbal tradiert wurde. Umso wichtiger ist es, ne?
Genau, und auch immer mit so einer Färbung durch die jeweilige Person, die die Geschichte wiedergibt. Genau. Ne? Also es war ja normal, es war gewünscht, dass man Teile davon verändert oder ja so interpretiert, wie man sie selber sieht. Das werden wir auch ganz deutlich sehen in der Beschäftigung mit Medea als mythologische Figur, die ja wirklich legendäre Tragödie von Euripides aus dem Jahr 431 vor Christus namens Medea. Ist ein Schritt in der Beschäftigung mit diesem Stoff, der zugegebenermaßen nachdrücklich alle Folgenden beeindruckt hat oder beeinflusst hat. Aber nichtsdestotrotz sehen wir, wie diese Geschichte sich wandelt. Darüber werden wir zumindest ein bisschen reden heute. Mhm. Und wir werden auch so ein bisschen schon schauen, was bei Jason und den Argonauten oder eben dieser Fahrt der Argonauten schon so an Verbrechen passiert. Aber natürlich die größte Tragödie kommt beim nächsten Mal. Und ich würde jetzt einfach empfehlen, dass ihr euch nicht spoilert. Viele von euch kennen vielleicht diese Geschichte schon. Wenn ihr sie nicht kennt, dann spoilert euch nicht.
Genau. Also wir sind heute die Queens der Vorrede. Es tut uns leid. Ich hoffe, ihr folgt uns.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch eine bisschen andere Folge heute. Von daher denke ich, ist das auch okay.
Ja. Und damit endlich, ihr seid bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast oder heute vielleicht eurem historischen Crime Podcast. Und hier sind wie immer Nina
und Katharina. Und wenn ihr uns auch auf solche Pfade oder andere Pfade mal lenken wollt und einen Fallwunsch oder Vorschlag habt, dann schreibt uns doch bitte einfach auf den gängigen bekannten Wegen über Instagram, über E-Mail. Ihr findet alle Links, die ihr dafür braucht, im Zweifelsfall in unseren Shownotes. Und natürlich sind wir euch allen herzlich dankbar, die ihr uns schon unterstützt habt mit einem kleinen Obolus in unsere Kaffeekasse, weil das ermöglicht uns, diesen kleinen Hobby-Podcast hier weiterhin zu betreiben. Herzlichen Dank an euch.
Genau, ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, lasst uns wissen, was ihr denkt, auch über diese Folge und natürlich die nächste. Mhm. Wie gesagt, es ist vielleicht nicht für alle was, aber ich glaube, für manche vielleicht auch ganz anregend und die Beschäftigung mit dem Thema ist super spannend. Da kann ich übrigens alles von Natalie Haynes sehr empfehlen, wer Lust hat, da nochmal vertiefend einzusteigen. Wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt die Medea-Geschichte so zu tief konsumieren im Moment, aber ich verlinke euch das alles natürlich wie immer in den Shownotes. Und noch vielleicht als Hinweis, wir können natürlich nicht ausführlich auf jeden Aspekt eingehen, der vielleicht möglich wäre im Zusammenhang mit diesem Epos. weil es natürlich Jahre, Jahrzehnte, jahrhundertelange Auseinandersetzungen damit gibt und ganz viele Aspekte betrachtenswert wären. Aber wir haben natürlich nur begrenzt Zeit. Deswegen uns ist bewusst, dass wir natürlich Dinge auslassen, dass wir Aspekte nicht so ausführlich besprechen, wie sie es auch verdienen würden. Wir haben uns eben, oder ich habe mich hier für bestimmte Aspekte entschieden und so ist es. Das heißt aber nicht, dass mir nicht bewusst wäre, dass es sehr viele andere Aspekte gibt und auch andere Ansätze etc.
Ja, ansonsten gibt es wirklich tolle Literatur, die verlinken wir natürlich alle und das ist immer sehr zu empfehlen, gegebenenfalls, wenn man die Möglichkeit hat oder auch an dem Punkt in seinem Leben steht, etwas in die Richtung zu studieren, sei es irgendwie Kunstgeschichte, klassische Archäologie oder alte Geschichte.
Mhm.
Ja, es macht sehr viel Freude.
Das stimmt auf jeden Fall. Oder man geht einfach hobbymäßig auf diesen Wegen spazieren. Da gibt es ja auch ganz, ganz tolle Werke.
Ja.
Die griechische Mythologie bietet endlose Möglichkeiten, da einzutauchen auf verschiedensten Weisen. Also wie gesagt, einiges verlinke ich euch, was auch so meine Lieblingssachen sind. Und dann könnt ihr schon mal so ein bisschen loslegen oder weitermachen oder wieder einsteigen, wie auch immer gerade so euer Stand ist, was das angeht. So, jetzt aber wirklich los. Wie gesagt, es geht uns um Medea als mythische Gestalt und das ist wirklich eine ganz besondere in der griechischen Mythologie. Im Laufe der Jahrhunderte bekommt sie tatsächlich ein sehr, ja, starkes Profil. Sie ist sehr ambivalent, sehr ausformuliert. Sie fasziniert die Dichter und die Menschen, die sich mit ihr auseinandersetzen. Ihr werdet sicher merken, warum. Und ein wichtiger Aspekt dieser Faszination sind die Verbrechen, die man ihr zuschreibt. Und das wird im Laufe der Entwicklung dieser, ja, Heldenerzählung immer schlimmer, was man ihr zuschreibt und wie man sie sieht. Auch das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Sie ist eine mächtige Zauberin, eine Fremde, eine betrogene Ehefrau, eine Verräterin, eine Anstifterin zum Mord, eine Komplizin und nicht zuletzt auch eine grausame Mörderin. Trotzdem ist Medea eine Figur, die bis heute fasziniert und tatsächlich auch der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert immer wieder Sätze geliefert hat, quasi für ihre Sache. Auch da werden wir sehen, warum. Denn Medea ist eine starke Frau, eine sehr stark ausformulierte Frau und ich würde die These aufstellen, das habe ich vorhin so flapsig gesagt, dass Medea eigentlich die Heldenfigur ist oder zumindest in der zweiten Hälfte der Argonautika eine zweite Heldenfigur ist neben Jason. Und das ist besonders faszinierend. Also sie verhält sich anders als andere jungfräuliche Helferinnen von Helden, die ja als Motiv in der griechischen Mythologie immer wieder vorkommen. Wir denken da zum Beispiel an Ariadne, ne?
Mhm.
Oder eben auch, wenn wir wieder bei der Odyssee sind, die ganzen Damen, die Odysseus begegnen. Und naja, es ist halt auch ein typischer Topos des Ganzen, dass die Damen immer nur für kurze Dauer beim Helden bleiben, meistens dann auch noch in irgendeiner Form leidenschaftlich verbunden und dann eben zurückgelassen werden.
Gerne auch geschwängert.
Genau, das ist sowieso auch bei der Argonautika so. Also da gibt es sehr viele Kinder, die entstehen, sehr viele Kinder, die leider auch sterben im Zuge dieser Geschichte. Also es ist wirklich eine insgesamt schwierige und auch grausige Erzählung. Genau, und wie gesagt, beschäftigen wir uns heute erstmal nur mit Medea in der Argonautika und hierbei vor allem in der Argonautika von Apollonius von Rhodos. Es gibt noch andere, auch aus römischer Zeit. Also Argonautika bezeichnet einfach zusammenfassend die Erzählung oder das Epos von Jasons Suche nach dem goldenen Vlies. Als Apollonius seine Argonautika im 3. Jahrhundert vor Christus verfasst, da gibt es schon lange, lange eine Tradition der Erzählung dieser Argonautensage. Also wir haben zum Beispiel schon schriftliche Quellen im 8. Jahrhundert vor Christus. Sie wird in Hesiods Theogonie erwähnt und auch Homer erwähnt sie tatsächlich in der Odyssee, in dem Circe Odysseus den Weg weist und ihm sagt, wo er nicht langfahren soll, weil bisher nur ein Schiff das überstanden hat. Und das war die allen bekannte Argo. Also da ist offensichtlich schon eine Tradition vorhanden, denn offensichtlich wird vorausgesetzt, dass jeder weiß, was die Argo ist. Hesiod rechnet Medea übrigens in seiner Theogonie zu den göttlichen Wesen. Also Medea, werden wir später auch noch hören, ist die Enkeltochter von Helios, dem Sonnengott, und wird ebenso auch als Halbgöttin aufgeführt in dieser Auflistung, was auch noch später spannend ist. Wir finden die Geschichte um Medea in der vierten pythischen Ode von Pindar, 462 vor Christus. Dann natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Euripides' Werk Medea von 431 vor Christus. Das sind ja alles noch Werke, die schon existierten, als Apollonius seine Argonautika schrieb. Also das war ja etwas, das ihm bekannt war, dieser Stoff oder dieser Wandel des Stoffs. Denn in den frühen Varianten ist die Geschichte entweder sehr kurz, also manchmal sind das eben nur Erwähnungen wie bei Homer, oder die Helden, also sowohl Jason als auch die Argonauten als auch Medea, sind wesentlich, ja, flacher. Also diese ganze verbrecherische Seite, die schlechten Charaktereigenschaften, die bei den Teilnehmenden dieser Fahrt zutage treten, die sind da noch nicht ausgeprägt. Also dieses ganze Problematische kommt erst später dazu und wird tatsächlich dann auch im Laufe der Zeit ja immer schlimmer ausgedeutet. Auch die Römer liebten das Motiv und auch aus der Zeit gibt es zahlreiche weitere Versionen des Argonautenepos und eben auch der Medea-Tragödie. Daneben gibt es natürlich zahlreiche bildliche Darstellungen, sowohl als Vasenmalerei, aber auch römische Fresken, Wandmalereien und in jüngerer Zeit natürlich auch viele Gemälde. Und Medea von Euripides ist tatsächlich eins der meist aufgeführten Werke aus der griechischen Antike heutzutage, also im 20. und 21. Jahrhundert. Das hat auch einen Grund, denn die Figuren wirken erstaunlich modern. Das ist wirklich interessant, weil oftmals können wir ja nicht unbedingt die Motive so richtig gut nachvollziehen. Deswegen wird das ja häufig dann auch umgedeutet, was auch voll in Ordnung ist, wie gesagt, solche Epen sollten sich ja auch entwickeln. Dann wollen wir uns jetzt aber langsam mal dazu aufmachen, was denn eigentlich geschehen ist nach dieser wirklich ewig langen Vorrede. Wie gesagt, vielleicht kennen viele von euch auch die Argonautika oder vielleicht auch eher unter dem Namen als Jason und die Suche nach dem goldenen Vlies oder Jason und die Argonauten, wie zum Beispiel in dem bekannten Film von 1963, in dem ja Ray Harryhausen die ja wirklich berühmten Spezialeffekte gemacht hat. Das wirkt vielleicht jetzt alles ein bisschen, ja, also man sieht es halt, ne? Aber es ist natürlich beeindruckend für die Zeit und ich denke, den Film haben sehr viele von uns vielleicht auch gesehen. Das ist aber bei weitem nicht der einzige Film. Die Geschichte um die Argonauten wurde zahlreich verfilmt und eben, wie gesagt, auch tausende Male auf den Theaterbühnen dieser Welt aufgeführt. Da gibt es natürlich, wie gesagt, viele Aspekte, aber uns geht es ja um das Verbrechen. Und darüber kann man natürlich heute, so wie in der Antike, streiten, darüber, was als Verbrechen gilt. Das ist ja tatsächlich immer so, wenn wir diese griechischen Mythen lesen, dass man so denkt, oh, und das ist jetzt heldenhaft. Aber ja. Darüber können wir dann ja reden, wenn wir an die entsprechenden Punkte kommen, denn da gibt es sehr vieles, das wir heute zumindest verbrecherisch finden, vieles, das in der Antike schon als verbrecherisch galt. Und wenn es um Jason geht, werde ich nicht so viel darauf eingehen, aber die Verbrechen von Medea in der Argonautika werden wir nachher nochmal kurz zusammenfassend besprechen. Steigen wir also jetzt endlich ein. Bereit?
Yes.
Sehr gut. Wir lassen uns mal darauf ein und reisen zurück in die Bronzezeit.
Immer gern.
Nicht wahr? Ungefähr ins 12. Jahrhundert vor Christus. Wir befinden uns vor dem Trojanischen Krieg, aber es sind keine wahren Ereignisse, die hier beschrieben werden. Das mag alles einen wahren Kern haben, wir wissen nicht, wo die Tradition startete, welche vielleicht wirklichen Ereignisse zugrunde liegen. Aber das, was wir heute hören, die Argonautika, ist ganz klar Mythologie bzw. Literatur. Aber die antike Datierung dieser Vorkommnisse, also dessen, was wir heute hören, ist eben kurz vor dem Trojanischen Krieg. Wir sehen das daran, dass die Väter vieler unserer trojanischen Helden hier auf der Fahrt mit dabei sind. Also so kann man sich das ungefähr so ein bisschen zeitlich einordnen. Unsere Geschichte beginnt in Iolkos, in Thessalien, in Griechenland. Da herrscht ein König, Pelias, der Sohn von Poseidon und einer sterblichen Frau. Aber Pelias hat eine etwas schwierige Geschichte. Seine Mutter ist die Gemahlin von König Kretheus von Iolkos. Der hat mit ihr schon drei Söhne, nämlich Aeson, Pheres und Amitaon. Der Meeresgott nähert sich der Königin natürlich wie so oft in diesen Sagen nicht ganz freiwillig, also er täuscht sie und zeugt dann mit ihr zwei Söhne. Uns interessiert jetzt erstmal Pelias in diesem Zusammenhang. Der wird zunächst ausgesetzt oder versteckt und wird dann von einem Pferdehirten aufgezogen. Auch das ein sehr bekanntes Motiv in der Mythologie. Er kehrt dann zurück an den Hof zu seiner Mutter und tötet die Stiefmutter seiner Mutter, weil die seine Mutter schlecht behandelt hatte. Dummerweise macht er das im Tempel der Hera. Und wir wissen, es gibt kaum schlechtere Ideen, als jemand im Tempel der Götter zu töten. Das erzürnt die nämlich fürchterlich und dann schwören die Rache und so auch Hera. Also die ist jetzt völlig eingestellt gegen Pelias. Der merkt davon zunächst aber nicht viel. Er will Macht und so sorgt er dafür, dass seine Brüder entweder in die Verbannung geschickt werden oder eingesperrt. Sein ältester Bruder Aison kann in der Gefangenschaft Alkimede heiraten und sie bekommen mehrere Kinder. Und einer dieser Söhne ist unser Titelheld, Aison. Er wird in die Ausbildung bei dem berühmten Gelehrten, dem Zentauren Chiron, geschickt. Und das ist tatsächlich nicht sehr exklusiv, denn der hat, wenn man das sich mal so durchsieht, so ziemlich jeden Helden der griechischen Antike erzogen. Darunter Achilles, Nestor, Theseus, Odysseus, Castor und Polydeukes und so weiter. Naja, also der hatte auf jeden Fall auch einen vollen Stundenplan, würde ich sagen. Aber wie dem auch sei, jedenfalls erzieht Chiron Aison. Und der, also der Jüngling, kehrt schließlich nach Iolkos in das Königreich seines Vaters zurück. Oder das Königreich, das seinem Vater zustünde. Inzwischen hat der Usurpator Pelias eine Prophezeiung gehört, dass ein Mann mit nur einer Sandale sein Schicksal und sein Tod sein würde. Aison ist nun also auf dem Weg nach Iolkos und wie er nun so unterwegs ist, kommt er an einen Flusslauf. Dort trifft er auf eine alte Frau. Diese Frau ist sehr gebrechlich und bittet ihn, ob er sie über den Fluss tragen könnte. Aison, der ist natürlich freundlich und hilfsbereit und macht das, trägt also diese alte Frau über den Fluss und verliert dabei eine Sandale in der Strömung. Auf der anderen Seite angekommen, verabschiedet man sich, Aison geht nach Iolkos und die alte Frau entpuppt sich als die Göttin Hera, die Aison quasi testen wollte, seinen Charakter testen wollte und von nun an seine Beschützerin sein wird. Natürlich ist es wie so oft mit den griechischen Göttern so, dass sie das nicht ganz uneigennützig macht, denn sie hat ja nun Rachegelüste an Pelias, wir behalten das im Hinterkopf. Als Aison nun vor Pelias tritt und ihn freundlich auffordern möchte, ihm das Königreich zurückzugeben, das ja ihm zustände als ältester Sohn seines Vaters, sieht der König, dass Aison nur eine Sandale trägt und erkennt in ihm natürlich sofort den Mann, der ihm prophezeit wurde. So fragt er Aison, was er denn mit jemandem tun würde, der laut einer Prophezeiung sein Schicksal wäre und seinen Tod bedeutete. Und Aison sagt, naja, ich würde ihn auf die Suche schicken nach dem goldenen Vlies, eine unmögliche Aufgabe. Und so macht Pelias genau das, sagt, ja, hervorragende Idee, das ist doch das, was du jetzt machen solltest. Das goldene Vlies befindet sich in Kolchis. Kolchis ist eine Region am Schwarzen Meer, das liegt heute im südwestlichen Georgien. Und das galt für die Griechen in der Antike so als die Definition der Fremde. Das war das Land sehr, sehr weit weg, sozusagen, wo Barbaren leben und das ist alles höchst gefährlich. Unzählige Gefahren lauern in Kolchis und auf dem Weg dahin. Nichtsdestotrotz ist aber Aison bereit, nun diesen Weg zu gehen, um das goldene Vlies zurück nach Iolkos zu bringen. Dafür lässt er sich ein mächtiges Schiff bauen, die Argo, und versammelt eine Heldentruppe. Und da musste ich sofort denken an sowas wie Justice League oder die Avengers, denn tatsächlich ist das ein bisschen so. Also wie ihr sehen werdet, ist es eine Versammlung sehr bekannter Heldenfiguren aus der griechischen Antike. Wir haben an Bord dieses Schiffes, um nur einige zu nennen, Herakles, also Herkules vielleicht besser bekannt, dann Castor und Polydeukes, die Brüder von Helena und Klytämnestra. Orpheus, den berühmten Sänger, der seiner verlorenen Liebe in die Unterwelt folgte. Nestor, der in Troja kämpfen wird. Laertes, den Vater von Odysseus. Theseus, der den berühmten Minotaurus-Vorfall hatte und so weiter. Also ihr seht, das sind wirklich sehr bekannte Namen und natürlich auch zu jener Zeit schon bekannte Namen. Das bedeutet, diese Truppe inspiriert schon mal Achtung, wenn sie auf diesem Schiff ist. Wer genau zu dieser Truppe gehörte und wie viele es gab, ist sehr unterschiedlich in den verschiedenen Varianten der Erzählung. Aber es sind auf jeden Fall alles höchst bedeutende Krieger und Gelehrte und Menschen, die auf dieser Fahrt hilfreich sein können. Und das spricht tatsächlich auch schon eigentlich für das, was Jason zu einem Helden macht. Er ist nämlich im Vergleich zu dem, was wir sonst so kennen von Achilles oder Hektor oder Herakles, kein Kämpfer. Er ist jemand, der mit Diplomatie, mit List, mit Reden und Zuhören im Grunde seine Wege bestreitet und seine Männer zusammenhält. Also
eher das odysseische Moment?
Ja, im Grunde ist er eher ein odysseischer Held oder er erinnert eher an Odysseus und seine Art. Er ist nur nicht ganz so geschickt dabei wie Odysseus, auch das werden wir später noch sehen. Und außerdem war Odysseus ja trotz seiner List auch ein Kämpfer. Das ist Jason auch, aber das ist nun wirklich nicht
seine Kernkompetenz.
Genau, so kann man es sagen, ja. Und auch wenn seine Männer zuerst eigentlich lieber wollen, dass Herakles die Truppe anführt, so weigert sich dieser und so bleibt Jason der Anführer der Argonauten und sollte das auch ja ganz gut meistern. Also seine Männer sind ihm dann doch sehr treu und sehr verbunden, eben durch seine Talente. So geht die Reise also los. Und schon in den ersten zwei Büchern der Argonautiker von Apollonius von Rhodos erleben die Herren, die Argonauten, zahlreiche Abenteuer. Wie gesagt, gehen wir jetzt nicht so detailliert darauf ein, weil uns ja Medea im Mittelpunkt stehen soll, aber für den Hintergrund. Zunächst landen die Helden auf einer Insel, auf der nur Frauen leben, nämlich auf Lemnos. Die Geschichte ist ganz spannend. Die Frauen, die dort leben, haben alle Männer ermordet, weil die sich Frauen aus einem anderen Land nach Hause geholt haben. Das Ganze hat mit einem Fluch der Göttin Aphrodite zu tun, der die ganzen Frauen auf Lemnos schlecht riechen ließ. Also eine interessante Geschichte. Jedenfalls gibt es auf Lemnos eine Königin, Hypsipyle. Die ist auch tatsächlich in der Antike eine sehr bekannte Frauengestalt und im Zentrum zahlreicher Erzählungen. Die ist uns aber heute so ein bisschen ja verloren gegangen. Ich glaube, die kennt heute kaum noch jemand. Ist aber eine ganz interessante Figur. Die Argonauten bleiben tatsächlich eine Weile auf Lemnos. Ich meine, ne, für das Schiff voller Männer mag das auch ein sehr reizvolles Angebot sein, da eine Weile zu verweilen. Aber einige der Mitfahrenden bleiben auf dem Schiff, unter anderem Herakles mit seinem Knappen. Also die beiden sind einander auf jeden Fall sehr zugetan und haben kein Interesse daran, da an Land zu gehen. Und der erinnert nachher die Herren daran, dass man weiterfahren müsste. In diesem Zeitraum hat Jason mit Hypsipyle schon mehrere Kinder gezeugt und verabschiedet sich dann und zieht los. Im weiteren Verlauf der Reise töten sie aus Versehen einen befreundeten König und andere Leute, die ihnen begegnen, mehr oder weniger absichtlich, kämpfen gegen Harpien und andere Wesen und fahren durch die Planktae. Das sind Felsen im Meer, die jedes Schiff zerstören. Nicht mal Tauben können hindurchfliegen, so heißt es. Und sie schaffen das auch nur mit der Hilfe von Hera. Das ist eben die Episode, die Homer in der Odyssee erwähnt oder Circe Odysseus erzählen lässt. Diese Planktae lagen wahrscheinlich im Bereich der Einmündung des Bosporus. Also das ist so ein bisschen der Übergang eben auch in so eine etwas feindseligere Welt, die nicht mehr so griechisch ist. Sie treffen im weiteren Verlauf noch auf feindselige Vögel und hören das Stöhnen von Prometheus, der ja angekettet an einem Felsen die Strafe des Zeus erleiden muss. Auf dieser Reise steht ihnen immer wieder Hera bei und verhilft ihnen dazu, diese Situation zu überstehen und eben am Ende erfolgreich in Kolchis anzukommen. Das ist am Ende des zweiten Buches der Argonautiker der Fall. Unterwegs haben sie noch vier Söhne des Phrixos getroffen. Die Söhne des Phrixos sind tatsächlich Männer aus Kolchis und zwar nicht nur Männer, sondern Enkelsöhne des Königs. Die waren gerade auf einer Reise und haben sich dann den Argonauten angeschlossen, wodurch sie auch ziemlich gut nach Kolchis finden konnten. Als sie dort an Land gehen, verstecken sie sich zunächst und überlegen erstmal, wie sie jetzt weiter vorgehen sollen, denn natürlich erwarten sie nicht die freundlichste Begrüßung in diesem, Zitat, barbarischen Land. Hera beobachtet natürlich auch das mit Interesse und nicht nur Hera, sondern auch die Göttin Athene hat mittlerweile ein Interesse am Ausgang dieser Reise. Und sie überlegen jetzt also gemeinsam, wie sie die Helden unterstützen können, dabei dieses goldene Vlies zu erlangen, denn man weiß, dass der König von Kolchis, Aietes, ein sehr harter, grausamer Herrscher ist, der ganz bestimmt nicht Jason sein goldenes Vlies ohne weiteres aushändigen würde. Darum braucht man eine List. Sie schließen sich mit Aphrodite zusammen, die dann ihren Sohn Eros, den wir vielleicht auch besser unter seinem römischen Namen Amor kennen, dazu überredet, einen seiner berühmt-berüchtigten Pfeile auf die Tochter des Königs Aietes abzuschießen, damit diese Jason unterstützen kann. Und diese Tochter, die mächtige Zauberin, Priesterin der Hekate, der Göttin der Magie, der Totenbeschwörung, Wegkreuzungen und Übergänge und sehr kluge, gebildete Kräutergelehrte, das ist Medea. Nur mit ihrer Hilfe, da sind sich die Göttinnen sicher, ist es möglich, dass Jasons Plan aufgeht. Jason entschließt sich, am nächsten Tag zum Palast zu gehen, denn er möchte es erstmal mit Diplomatie versuchen. Das ist ja nun auch seine Stärke, wie wir gehört haben. Und er hätte sowieso keine große Chance gegen den Sohn des Sonnengottes Helios, Aietes. Er geht also zum König von Kolchis und dort sieht Medea ihn zum ersten Mal. In dem Moment, in dem Jason den Raum betritt, wird sie von Amors Pfeil getroffen. Das wird in der Argonautika wirklich sehr nachdrücklich beschrieben, wie es ihr so durch Mark und Bein fährt und die tiefste Liebe sie erfasst zu diesem ihr völlig unbekannten Mann, der da gerade den Thronsaal betritt. Sie ist komplett überwältigt, aber sich schon in der Situation bewusst, dass da etwas sehr Ungewöhnliches mit ihr passiert. Das ist auch sehr spannend. Und sie ist natürlich auch zutiefst zerrissen, als sie mitbekommt, warum Jason da ist. Er spricht ja nun mit Aietes. Er möchte das Vlies haben. Natürlich ist der König nicht bereit, es ihm einfach auszuhändigen, da ist jetzt wahrscheinlich niemand überrascht. Und auch er stellt Jason eine eigentlich unmöglich zu lösende Aufgabe. Es ist nämlich so, dass Aietes selbst angeblich jeden Tag zwei Stiere mit Feueratem und ehernen Hufen vor einen Pflug spannt und damit den Acker des Ares pflügt. Dabei sät er Drachenzähne aus, aus denen dann in der Erde eisengepanzerte Krieger wachsen, die dann aus dem Boden aufsteigen und die er dann bekämpft. Also das ist vielleicht für einen Halbgott möglich, für Jason jetzt nicht unbedingt, aber das ist die Aufgabe, die er ihm stellt.
Mhm.
Er sagt, wenn du das schaffst, dann darfst du versuchen, das goldene Vlies zu bekommen. Das wird nämlich auch noch bewacht von einer, ja, Riesenschlange oder einem Drachen, je nachdem, wie man es übersetzen möchte. Jason ist nun wirklich sehr am Boden zerstört, also es ist kein Heldenmut an ihm zu erkennen. Er sieht sofort, dass diese Aufgabe für ihn nicht lösbar ist. Er ist sichtlich zerrissen und natürlich bekommt Medea diese Emotionen auch mit. Er ist verzweifelt, willigt aber trotzdem ein, weil er ja dieses Vlies unbedingt erbeuten möchte, verlässt dann den Palast und ist am Boden zerstört wieder auf seinem Schiff. Mhm. Und er ist sich eigentlich sicher, dass er nun am nächsten Tag sterben wird. Jetzt hat er aber ja die Söhne des Phrixos, also die Neffen von Medea, kennengelernt und sie gehören ja nun zu seinen Freunden. Und die raten ihm, doch mal zu versuchen, mit Medea zu reden, denn sie ist ja so mächtig, vielleicht kann sie ihm helfen, wenn er sagt, dass sie das auch unterstützen würden und auch ihre Mutter, Medeas Schwester, würde das unterstützen und ja, er soll doch mal vorsichtig nachfragen, ob sie helfen würde. Und so sucht Jason Medea schließlich auch im Tempel der Hekate auf. Die reagiert mit großer Aufregung, weil sie ist ja nun so unsterblich verliebt in diesen Fremden. Und weil sie so eine zaubermächtige Frau ist, wusste sie ja auch schon, dass sie ihm helfen musste, diese Aufgaben zu bestehen. Und sie hat schon einen Trank gebraut, der ihn unverwundbar macht gegen den feurigen Atem und die Hufe der Stiere. Den Trank übergibt sie ihm nun Und auch den Tipp, wenn diese Krieger aus dem Boden steigen, einen Stein oder einen Felsen in ihre Mitte zu werfen, das würde sie dermaßen ablenken und dann würden sie aufeinander losgehen und so würde er auch diese Krieger besiegen können. Also sie gibt ihm im Grunde sowohl einen Unverwundbarkeitstrank als auch die Lösung für diese ja unlösbare Aufgabe. Außerdem gehört zu diesem Trank, zu dieser Unverwundbarkeit auch noch ein Ritual für Hekate, das sie ihm ganz genau erklärt und das er dann an dem Abend auch ausführt. Und diese Szene ist tatsächlich ziemlich cool beschrieben in der Argonautica. Mhm. Kann ich nur empfehlen, mal zu lesen. Das ist wirklich ja gruselig, schon beinahe so ein bisschen Horror tatsächlich, wenn diese Göttin aus der Erde emporsteigt. Und das, also, das ist schon cool. Und so kann Jason die Prüfung des Aietes bestehen. Doch wenig überraschend will der König ihm das goldene Vlies trotzdem nicht rausrücken, sondern trachtet jetzt Jason nach dem Leben. Medea, die das natürlich mitbekommt, ist wirklich geplagt. Also wir bekommen ja immer ihren inneren Monolog mit, wie zerrissen sie ist zwischen der Treue zu ihrer Familie, der Liebe zu ihrer Familie und zu ihrem ja, Vaterland, aber auch auf der anderen Seite der Liebe zu diesem Fremden. Das ist ja auch bewusst, dass er ein Fremder ist. Sie haben dann auch schon so ein bisschen geredet, als sie ihm diesen Trank gegeben hat und er hat sie so ein bisschen mit seinen schönen Worten betört. Und naja, sie hat jetzt so ein bisschen die Hoffnung gefasst, dass sie vielleicht bei ihm bleiben könnte und seine Frau werden könnte. Er hatte ihr das auch so ein bisschen angedeutet. Naja, auf jeden Fall entscheidet sie sich dann, ihm zu helfen oder ihn zu retten vor ihrem Vater. Und dazu muss sie tatsächlich ihre Familie, ihr Land verraten. Denn natürlich, wenn sie ihm hilft zu fliehen vor ihrem Vater und dann auch noch das goldene Vlies zu stehlen, was ja seine Aufgabe war, sonst würde er ja nicht fliehen, dann ist es natürlich ein unfassbarer Verrat an ihrer Familie. Und so bleibt ihr auch dann im Grunde keine andere Wahl, wie sie auch für sich selber schon auseinandersetzt, als ihn zu heiraten und mit ihm zu gehen, denn sie könnte dann unmöglich in Kolchis bleiben. Also man würde sie dann töten. Also das ist natürlich ganz klar, dass sie das nicht überleben würde. So steht sie sich also in der Nacht zu der Argo und warnt Jason vor dem Mordplan ihres Vaters. Sie sagt ihm auch, dass sie ihm helfen würde, das Vlies zu stehlen, wenn er sie denn mitnimmt nach Hellas und zu seiner Frau macht. Und er verspricht ihr das auch alles. Mhm. Es ist auch ein bisschen witzig, weil, also ich meine, ja, ich weiß, es ist griechische Mythologie, aber er ist schon sehr voll von sich selbst. Also er sagt dann, sie dürfe dann noch seine Nähe im Ehebett genießen und so. Mhm. Also er ist, glaube ich, schon, ja, das ist schon ja, sehr von sich überzeugt.
Gnädig.
Aber sie ist ja immerhin auch unter dem Amor-Pfeil-Einfluss. Von daher kann er wahrscheinlich nicht so fürchterlich viel falsch machen. Und so legt die Argo ab und schließlich gehen Medea und Jason an Land und zu dem Baum, an dem das goldene Vlies hängt, wo es bewacht wird von der Riesenschlange oder dem Drachen. Mir gefällt ja der Drache gut, deswegen sage ich das jetzt einfach weiter so. Medea ist diejenige, die den Drachen schlafen legt durch magisches Wirken. Jason versteckt sich währenddessen hinter ihr. Und als der Drache schläft, kann Jason das goldene Vlies stehlen. Und tatsächlich machen sich dann die beiden auf den Weg zurück zur Argo und fliehen aus Kolchis. Und tatsächlich ist es schon so, dass in dem Moment, in dem sie das Vlies gestohlen haben, auf dem Schiff sind und sie losfahren, Medea ihre Tat schon bereut. Also im Grunde sieht sie schon, was sie getan hat. Sie ist völlig zerrissen. Ganz, ganz interessant, wie dieser Charakter schon in diesem Moment leidet. Und wir wissen ja auch, dass sie im Grunde durch die Götter, durch Amors Pfeil beeinflusst wurde zu dieser Tat.
Manipuliert wurde, ja.
Ja, es ist nicht ihr freier Wille im Grunde.
Mhm. Löst sich da der Zauber, oder?
Nun, das ist schwer zu sagen, aber auf jeden Fall kann man nach Apollonius' Version schon sagen, dass es so wirkt. Also sie ist erstaunlich realistisch in ihrer inneren Auseinandersetzung und tatsächlich auch in der Auseinandersetzung mit Jason, weil sie spricht auch mit ihm noch darüber und er ist halt so wenig klar in seinen Ausdrücken. Er verspricht ihr halt immer die Ehe und dass er sie mitnimmt und überhaupt alles. Aber sie will eigentlich klarer sein in der Aussage. Sie ist sehr präzise, sie will ihn immer festnageln. Also es ist ihr schon bewusst, was auf dem Spiel steht und das ist nicht sehr romantisch, was sie da von sich gibt, sondern eher praktisch. Von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass im Grunde schon so ein bisschen dieser Schleier von ihren Augen fällt in dem Moment, wo ihre Tat begangen ist oder die erste Tat, denn es wird noch viel, viel schlimmer. Also zumindest für uns aus heutiger Sicht. Damals war natürlich dieser Verrat auch schon ein schlimmes Verbrechen. Ihr Vater nämlich, Aitis, der schickt jetzt die Flotte von Kolchis hinter den Flüchtigen hinterher. Er tobt natürlich, ob des Verrates seiner Tochter und des Diebstahls des goldenen Vlieses und überhaupt, dass man ihm so übel mitgespielt hat. Als Anführer dieser Verfolger schickt er Medeas Bruder Apsyrtos. Und da ereignet sich jetzt das nächste Verbrechen Medeas. Und zwar ist das Ganze so, dass die kolchische Flotte die Flüchtenden einholt. Es kommt dann zu Verhandlungen zwischen Apsyrtos und den Argonauten. Apsyrtos möchte die Herausgabe seiner Schwester. Sie soll in einem Artemis-Tempel übergeben werden und dann zurück nach Kolchis geführt werden, um da eben dann entsprechend bestraft zu werden für ihr Verbrechen. Und tatsächlich ist es so, dass Jason jetzt dieser Idee gar nicht mal so abgeneigt ist. Das wird so besprochen und das ist eigentlich ja ganz vernünftig und so weiter und so fort. Und tatsächlich ist es, glaube ich, so, oder man hat zumindest das Gefühl, dass in vielen anderen Epen an dieser Stelle jetzt das Typische passiert wäre. Es wäre die jungfräuliche Helferin des Helden im Grunde zurückgelassen worden. Sie wäre zurück nach Kolchis gefahren und dort ihrem Schicksal zugeführt worden, so wie es vielen anderen passiert ist. Aber das geschieht nicht, denn Medea hält eine wirklich flammende, anklagende Rede gegen Jason, als sie mitbekommt, dass er das in Erwägung zieht. Daraus habe ich einen Teil zitiert als Einleitung heute. Das Ganze geht aber noch weiter, also diese Rede, also die ist wirklich lang und sehr eindrücklich. Sie wirft ihm vor, dass er seinen Eid bricht, er habe ihr die schönsten Dinge versprochen und jetzt will er sie auf diese schändliche Weise zurücklassen und nur durch sie konnte er seine Prüfungen bestehen. Nur durch sie konnte er das goldene Vlies erlangen. Also sie ist da sehr, sehr deutlich. Und sie hat ja recht, das muss man ja schon so sagen. Und ganz so wie Jason eben ist, sagt er, nein, nein, er findet die Idee ja auch nicht gut, er habe nur geblufft.
Ach, unser Held, er hätte so sympathisch werden können.
Ja, es ist leider wirklich so. Er ist nicht wirklich der sympathischste Held, das muss man einfach sagen. Gut, das mag auch Ansichtssache sein. Ja, aber wie dem auch sei, er unterbreitet ihr jetzt einen Plan. Und zwar würde er zum Schein auf dieses Angebot eingehen und dann ihren Bruder in diesem Artemis-Tempel treffen, ihn ja quasi da in eine Falle locken, ihn töten und dann den Rest seiner Besatzung, also die anderen Kolcher, nachher mit den Argonauten zusammen auch aus dem Weg räumen. Ja, die beiden sprechen über diesen Plan, Medea ist zuerst nicht so begeistert, lässt sich dann aber drauf ein und wird sogar selber Mittäterin, indem sie auf die Idee kommt, die Gefolgsleute ihres Bruders und ihren Bruder abzulenken und somit Jason halt leichteres Spiel zu verschaffen. Ja, und natürlich ist Medea ja auch in einer Notlage. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen, aber wenn sie zurück nach Kolchis fährt, dann wird sie sterben. Also das ist klar und wahrscheinlich auch nicht auf nette Weise, denn ihr Vater ist ja dafür bekannt, ein sehr rachsüchtiger, bösartiger Mann zu sein.
Nein, also Gnade wird sie da nicht erwarten, ne? Also.
Nee, ganz genau. Und deswegen, also es ist natürlich nicht zu entschuldigen, dass sie diesem Plan zustimmt, aber es ist vielleicht nicht ganz unverständlich. Jedenfalls ziehen sie das durch, also sie gehen in diesen Artemis-Tempel und ermorden ihren Bruder Apsyrtos. Und sobald er tot ist, ermorden die Argonauten den ganzen Rest der Besatzung. Dann fährt das illustre Schiff weiter, und zwar zur Insel der Circe. Die kennen wir ja schon aus der Odyssee. Das Ganze ist also früher passiert. Und Circe ist nicht irgendwer. Sie ist die Tante von Medea, die Schwester von Aitis, ihrem Vater. Auch sie Tochter des Sonnengottes und Halbgöttin. Und dort auf die Insel der Circe fahren sie nicht ohne Grund. Sie wollen dort Entsühnung erhalten, also Vergebung quasi für ihren Mord. Und das funktioniert so, dieses Prinzip in der griechischen Antike, dass man durch einen König, eine Königin oder ein göttliches Wesen diese Entsühnung erfahren kann, indem diese Person gewisse Rituale ausführt und dadurch dich befreit von diesem Makel. Darauf kommen wir später noch kurz, was genau das bedeutet. Das Ganze beinhaltet, dass man ohne zu sprechen, ohne etwas zu essen, sich zu setzen, in irgendeiner Form zu interagieren, zu dieser Person geht, sich flach auf den Boden legt mit ausgestreckten Armen und dann darauf wartet, quasi gerichtet zu werden von dieser Person, die dann im Gegenzug dieses Entsühnungsritual durchführt. Das ist die sogenannte Entsühnerin oder der Entsühner, diese durchführende Person. Und in diesem Fall ist das Circe, die dieses Ritual durchführt für Medea und Jason. Das heißt, sie sind also nun in den Augen der Götter frei von der Sünde, von der Schuld am Tod von Apsyrtos. In manchen Varianten der Geschichte auch von Aietes. Nach diesem Ritual aber verweist Circe die beiden wieder ihrer Insel und so fährt die Argo weiter. Als nächstes macht man Halt auf der Insel Drepane bei den Phäaken. Der König Alkinoos und seine Frau Arete heißen die Argonauten herzlich willkommen, aber kurz darauf taucht am Horizont wieder die kolchische Flotte, also der Teil, der noch nicht vernichtet wurde, auf, die immer noch auf der Jagd sind nach Medea und Jason und dem goldenen Vlies vielleicht vor allem. Alkinoos, also der König, will einen Kampf vermeiden, was ja durchaus verständlich ist, und das kann er nur, wenn er Medea den Kolchern ausliefert. Das Einzige, was ihn davon abhalten würde oder abhalten müsste, seiner Meinung nach göttlichem Recht, wäre, wenn Medea und Jason verheiratet wären. Oder wenn sie schon von ihm schwanger wäre. Das wäre auch noch ein Grund, denn dann gehört das Kind ja zum Vater und dann kann man die beiden nicht mehr trennen. Nun hatte es ja bisher noch keine Hochzeit gegeben zwischen den beiden, auch wenn er die immer wie die sprichwörtliche Karotte vor ihre Nase gehalten hatte.
Mhm.
Aber das Ganze wird jetzt im Schnellverfahren noch erledigt, damit Medea dann eben nicht ausgehändigt wird. Sie heiraten also im Beisein der Argonauten, das ist tatsächlich auch ganz süß beschrieben, die dekorieren das noch und Orpheus singt ein Lied. Ich meine, ein schöneres Hochzeitslied kann man sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und dann kommt es zur Hochzeitsnacht der beiden in einer Höhle. Der Akt wird auf dem goldenen Vlies vollzogen, das wird auch noch erwähnt. Also da ist nun nichts mehr zu machen. Medea gehört jetzt zu Jason und wird so natürlich auch nicht ausgeliefert an ihre Verfolger. Die Reise der Argo geht weiter, man fährt nach Kreta. Und dort besiegt Medea dann den Bronzeriesen Talos. Tatsächlich ein unbesiegbares, halbgöttliches Wesen, das dort auf Kreta angeblich seine Kreise zieht. Also der läuft da immer so umher und wirft riesige Steine nach der Argo. Und die ganzen Männer haben schreckliche Angst. Sie haben Angst vor dem Riesen, der ja unbesiegbar ist. Das ist ein, ja, Automat quasi. Also er ist vollkommen aus Bronze, scheint unverwundbar zu sein. Und Medea ist es, die dann zu der ganzen Besatzung, diesen ganzen Helden sagt, bleib zurück, ich übernehme das und den Riesen ganz alleine besiegt, indem sie ihn bezaubert und dafür sorgt, dass er sich selbst mit einem Stein an seiner einzigen verletzbaren Stelle verletzt. So stirbt er dann tatsächlich, ohne dass im Grunde jemand dort sein Leben riskieren musste. Und sie rettet den Argonauten mal wieder das Leben. Und so kehrt die illustre Schiffstruppe schließlich zurück nach Iolkos. Damit endet Apollonius Argonautica. Aber die Geschichte geht noch weiter in anderen Versionen. In Euripides' Pleiaden von 455 vor Christus nimmt Medea für Jason nach der Rückkehr nach Iolkos schreckliche Rache an Pelias, also dem König, der Jason ja auf die Reise geschickt hatte und den Thron seines Vaters gestohlen und so weiter. Dass Medea das für Jason tut, das wird sehr deutlich, wenn wir uns nächste Woche mit der Tragödie Medea von Euripides, also demselben Dichter, beschäftigen. Das ist nämlich auch nochmal wichtig für die Beurteilung ihres Charakters. Das Ganze soll sich so abgespielt haben. Medea begibt sich in den Palast von Iolkos und gibt sich als Artemis-Priesterin aus. Sie spricht mit den Töchtern des Pelias, redet mit ihnen über das fortgeschrittene Alter ihres Vaters und verrät ihnen ein Geheimnis. Sie nämlich habe die Fähigkeit, Menschen und andere Lebewesen zu verjüngen. Sie demonstriert das Ganze auch, nämlich anhand eines alten Hammels, den sie in den Palast führen lässt. Also es ist wirklich ein altes, gebrechliches Tier. Dann zerstückelt sie diesen Hammel und wirft ihn in einen Kessel, in dem er gekocht wird. Und aus dem Kessel entspringt ein junges Zicklein. Und das Wunder ist geschehen. Und die Töchter des Pelias sehen diesen Zauber und sind natürlich komplett begeistert. Denn nun können sie ja auch ihren alten, kranken Vater verjüngen. Also sie glauben Medea die Geschichte ihrer Verjüngungsfähigkeiten. Es ist nicht ganz klar, ob Medea wirklich durch ihre Zauberfähigkeit diesen zerstückelten Hammel wiederbelebt und verjüngt hat. Das ist durchaus möglich. Mhm. Wir wissen ja, was für eine mächtige Zauberin sie war, zudem ja auch noch Priesterin der Hekate.
Mhm.
Oder ob sie die Töchter des Pelias getäuscht hat, indem es das Zicklein einfach schon woanders gab, also den klassischen Zaubertrick. Ne? Ich guck hier hin und plötzlich ziehe ich das Zicklein aus dem Kessel. Auch das ist möglich. Jedenfalls glauben die Töchter des Pelias an die Wunderheilfähigkeiten von Medea und daraufhin töten und zerstückeln sie ihren Vater, werfen ihn in den Kessel und kochen ihn. Aber natürlich können wir uns alle denken, dass Pelias nicht wieder aufsteht.
Mhm. Mhm.
Somit ist die Familie von Iason gerecht. Aber Pelias hat einen Sohn und der vertreibt dann Iason und Medea für immer aus Iolkos. Und die beiden reisen weiter nach Korinth. Und dort werden wir sie beim nächsten Mal wieder treffen und den Teil der Geschichte hören, der sich in der Tragödie Medea abspielt. Aber schon an dieser Stelle haben wir ja von einigen Verbrechen gehört, die auf der Fahrt der Argo passiert sind, sowohl auf der Hinfahrt tatsächlich nach Kolchis als auch auf dem Rückweg. Uns soll es ja hauptsächlich um Medea gehen, deswegen konzentrieren wir uns jetzt auch auf die Verbrechen, die wir hier Medea schon nachweisen können. Das erste Verbrechen, das ganz klar auch als solches benannt und wahrgenommen wird, ist der Verrat Medeas an ihrer Familie und an ihrem König. Wir haben ja auch erfahren, tatsächlich im ganzen Stück, dass auch Medea dieses Verbrechen durchaus als solches wahrnimmt, schon bevor sie es begeht. Also die Gedanken, die sie sich darum macht, sind eindeutig. Sie ist sich bewusst, dass sie ja eine Straftat begeht, aber viel schlimmer wiegt für sie eben der Verlust, der für sie damit einhergehen wird. Sie weiß, in dem Moment, wo sie sich für Iason entscheidet, dass sie ihre Familie und ihre Heimat für immer verlieren wird. Das ist etwas, das sie wirklich in der ganzen Erzählung sehr beschäftigt, verständlicherweise möchte ich sagen. Wir lernen aber natürlich auch durch dieses Epos, was die Zeitgenossen darüber gedacht haben werden, nämlich die Tatsache, dass auf den Straftatbestand des Landesverrats und des Familienverrats der Tod steht. Und zwar ganz ohne Frage. Das ist das, was Medea blüht, das wird uns sehr, sehr deutlich gemacht. Und dann kommt noch der Mord oder zumindest die Beihilfe zum Mord an ihrem eigenen Bruder dazu. Und das ist je nach Version mal tatsächlich schlimmer und mal weniger schlimm. Und wenn ich das so sage, dann meine ich damit, es ist ja schon schlimm genug, wenn sie Absyrtos so betrügt und er dann von Iason ermordet wird. Es gibt aber auch Varianten der Geschichte, in denen Medea ihren kleinen Bruder, der tatsächlich noch ein kleines Kind ist, aus Kolchis mitnimmt auf die Argo, ihn auf dem Schiff zerstückelt und dann die Stücke ins Wasser schmeißt, damit ihr Vater aufgehalten wird bei der Verfolgung, indem er erstmal die Stücke seines Sohnes einsammeln muss. Das ist natürlich ungleich grausamer, da sind wir uns sicherlich alle einig. Wir lernen schon in der Argonautika von Apollonius, dass dieser Mord an Absyrtos eine unverzeihliche Tat ist. Deswegen muss es diese Entsühnung durch Circe geben. Es gibt keine andere Möglichkeit, gereinigt zu werden von dieser Tat. Denn der Mord innerhalb der eigenen Familie ruft ja sonst unweigerlich die Furien auf den Plan. Das wissen wir ja spätestens seit der Geschichte um Agamemnon und sein verfluchtes Haus. Das ist übrigens ja auch so interessant. Also wenn ihr sowas mögt und noch mehr solcher Geschichten hören wollt, dann schreibt es uns gerne. Die Geschichte um Klytämnestra und den Mord an Agamemnon ist auch einfach unfassbar interessant und hat so viele Facetten. Also das können wir hier auch sehr gerne nochmal besprechen. Und so viele Motive tatsächlich auch. Und es gibt tatsächlich in dem Zusammenhang auch einen realen Mordfall aus dem antiken Griechenland, den man zumindest in kleinen Teilen nachvollziehen kann, der damit zu tun hat. Also wenn ihr das hören möchtet, sagt gern Bescheid. Aber zurück zu Medea. Damit also die Furien sich nicht auch an ihre Fersen heften und ihre Familie verfluchen, muss sie zu Circe fahren und diese Entsühnung erhalten. Es gibt keine andere Möglichkeit, dafür zu büßen, außer vielleicht mit dem Tode dann eben durch ein Familienmitglied, in dem das so gesühnt wird, in dem Rache genommen wird. Tatsächlich gab es im antiken Griechenland die Vorstellung von Miasma. Wir kennen Miasma mehr aus dem Zusammenhang mit der Medizin, ne? Also, dass man die Idee hatte, dass Krankheiten durch Miasma, schlechte Gerüche, schlechtes Anhaftendes in der Luft und an Menschen übertragen werden. Aber vor dieser Idee aus der Medizin gibt es die Idee, dass Miasma sowas ist wie etwas Übles, das einem anhaftet, eben in Form von Sünde, von Verbrechen. Und so hatte man auch die Vorstellung, dass man Menschen, die einen Mord begangen hatten oder ein anderes schreckliches Verbrechen, fernhalten musste von der Öffentlichkeit. Also die durften nicht auf öffentliche Plätze, die durften nicht unter Menschen, weil man die Idee hatte, dass dieses Miasma andere Menschen ansteckt, dass es übergeht, dass es Unglück bringt und Verderben für die ganze Stadt und die Menschen um sie herum. Und deswegen war diese Entsühnung so wichtig, deswegen war die Handlung der Circe so wichtig, denn nur dadurch konnte Medea und auch Iason in den Augen der Götter gereinigt werden von dieser Sünde, von dieser Tat, von diesem Miasma. Ob Menschen das aber immer so akzeptiert haben in der Folge, ist natürlich eine andere Frage. Und tatsächlich verweisen schon antike Autoren mehrfach darauf, dass man doch lieber weltliche Gerichtsbarkeiten hinzuziehen sollte in solchen Fällen, das besonders auch im Fall der Klytämnestra und des Orestes später, das ist wie gesagt, wenn ihr das hören wollt, sagt Bescheid. Aber da gibt es ja schon ein funktionierendes Rechtssystem in Athen. Und das ist nämlich tatsächlich das drakonische Rechtssystem von 621, das übrigens uns heute auch den schönen Ausdruck drakonische Strafen beschert.
Mhm.
Aber dazu, wie gesagt, ein andermal mehr. Und zuletzt kommt noch die Anstiftung zum Mord an Pelias dazu. Auch das ist ja ein Verbrechen, das Medea begeht. Auch das Verbrechen begeht sie für Iason und dafür, ihn zu retten oder in dem Fall ihn zu rächen. Und auch dieses Motiv wird immer stärker mit der Zeit, also immer mehr dargestellt. In den frühen Varianten der Argonautensage kommt das nicht vor. Also wir haben ja schon gehört, dass überhaupt diese ganzen Verbrechen nicht vorkommen in den frühen Varianten. Das ist also etwas, das später dazu kommt. Diese Tat, also die Anstiftung zum Mord an Pelias, aber auch der Mord an Absyrtus und auch der Verrat der Familie wurde schon durch das zeitgenössische Publikum scharf beurteilt, soweit wir das beurteilen können. Und das können wir hauptsächlich natürlich durch die Kommentare anderer Dichter jener Zeit. Aber ganz wichtig, bevor wir die heutige Folge abschließen, bisher hat Medea noch nicht ein einziges Mal mit eigenen Händen gemordet. Also sie hat angestiftet, sie hat Beihilfe geleistet und sie hat verraten. Und dadurch sind Menschen gestorben, aber sie hat nicht mit eigenen Händen gemordet. Das würde sich allerdings noch im Verlauf ihrer Geschichte ändern und dazu kommen wir eben dann beim nächsten Mal, wo wir dann auch nochmal eine längere Abschlussdiskussion führen und nochmal genauer eingehen auf das Rechtssystem, nochmal genauer eingehen auf die Zeitgeschichte. Ich denke, für heute haben wir erstmal genug und ich freue mich aber schon total darauf, mit dir die Medea von Euripides zu besprechen, weil das einfach eins der grandiosesten Werke der altgriechischen Literatur ist. Und ja, ich freue mich da sehr drauf, auch wenn die Geschichte unglaublich tragisch ist. Aber das ist ja nun mal auch die Essenz einer Tragödie.
Ja, eben, ich verkneife mir jetzt jeden weiteren Kommentar, um ihn auf die Abschlussdiskussion in der nächsten Folge zu verlagern, auf die ihr euch hoffentlich auch so freut wie ich. Ich danke dir jetzt schon sehr für dieses Thema. Ich finde es ganz toll, dass wir mal ein bisschen leicht abseits unserer klassischen Stoßrichtung wildern. Ich finde das sehr, sehr schön. Also vielen Dank für die Vorschläge dieses Falles bzw. des Themas und vielen Dank dir, dass du ihn vorbereitet hast.
Ja, sehr gerne. Ich habe da wirklich große Freude dran gehabt und wie gesagt, nächstes Mal geht es nochmal ans Eingemachte. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wenn ihr noch irgendwie ähnliche Ideen habt oder irgendwas anderes aus der griechischen Antike, lasst es uns gerne wissen.
Ja, immer her damit.
Genau, und damit wissen wir ja auch diesmal schon, womit es nächstes Mal weitergeht. Das macht es uns leicht. Bis dahin, passt gut auf euch auf und bis bald. Hier bei Früher war mehr Verbrechen.
Eurem historischen True Crime Podcast.